Willkommen zum Kollegen-KI-Podcast Folge 9 am 8.12.2025. Ich bin Max Mundhenke und telefoniere zum ersten Mal in meinem Leben mit Tech-Analyst Pip Klöckner. Guten Morgen, Pip.
Moin, moin.
Was hältst du von unserem neuen Intro?
Es erinnert mich ein bisschen an Herrn Glöckler, also meinen Co-Host im Doppelgänger-Podcast.
Ja.
Fühlt sich schon wie zu Hause
genau an. Genau das wollte ich natürlich damit bezwecken. Ich habe heute Pip Klöckner zu Gast. Wer Pip nicht kennt, Pip ist Analyst, Tech-Experte, spricht zweimal die Woche im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast über KI, über Tech, über alles, was gerade so global passiert in dem Bereich. Und wer sich gerade gewundert hat, was das für ein komisches Intro war, dem möge ich einmal empfehlen, in den Doppelgänger-Podcast reinzuhören. Ich selbst bin ein großer Fan, ist aber auch ein bisschen aufgeregt. Aber gut, guten Morgen, Pip. Wir sprechen heute ein bisschen über Use Cases. Hast du Bock?
Gern. Auf geht's.
Genau. Also, vielleicht einmal zum Konzept dieses Podcasts. Ja, also wir sind ein KI-Podcast, seid ihr im weitesten Sinne ja auch. Und während ihr die ganzen Sachen global geopolitisch einordnet, zweimal die Woche, sprechen wir eher über ganz konkrete Use Cases. Wir laden dazu Experten und Expertinnen ein. Wir haben Unternehmen zu Gast gehabt, beispielsweise den Burda Verlag oder Rossmann. Wir sprechen mit Einzelpersonen, wie ihr Berufsfeld tatsächlich durch KI verändert wird. Und auf unserem Redaktionsplan für dieses Jahr stand noch das Thema KI und Aktien, beziehungsweise Finanzmarkt und KI. Und ich glaube, da gibt es gerade keinen besseren Experten für als dich. Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass du da bist. Und starten wir vielleicht gleich mal mit so einer kleinen Meldung. Anfang Dezember gab es von der BaFin eine Liste mit 300 Websites, die veröffentlicht wurde, die davor gewarnt hat, dass KI und Trading eine ganz schlechte Idee ist, weil es da eine ganze Menge Scammer gerade gibt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es ist gerade wirklich so ein Trendthema. Was sagst du dazu überhaupt zum KI und Trading? Ist dir das schon untergekommen? Nutzt du selbst KI vielleicht auch, um gewisse Analysen zu machen oder so?
Viele Fragen auf einmal. Also ich selbst nutze KI manchmal, wenn ich wirklich keine Zeit habe. Ich glaube, KI ist im Moment noch nicht gut genug dafür, gute Finanzanalysen zu machen. Was es gut machen kann, ist zusammenfassen. Also ich kann sagen, fass mir mal die letzten Nvidia Earnings zusammen, vergleich sie mit den Vorjahreszahlen und den Erwartungen, die der Markt hatte, weil das alles öffentliche Daten sind. Dann sag mir mal, was der CEO oder CFO im Earnings Call gesagt hat, in diesem kurzen Gespräch, was immer dazu gehört, und wie verschiedene Analysten darauf reagiert haben. So, das ist was sonst relativ, wofür ich normalerweise so 10, 12 Webseiten besuchen müsste. Das kriegt man dann in 30 Sekunden zusammengefasst. Das ist ein super Use Case, was KI heute schon kann, weil es einfach das Zusammenfassen von publicly available information ist. Um jetzt längerfristige Analysen oder gar Prognosen zu machen, ist KI noch nicht genug, weil die bei der Datenbeschaffung dann die Zahlenreihen nicht ganz sauber hinbekommt. Sie kommt aber, glaube ich, über kurz oder lang dahin. Ne? Im Moment machen die KI-Unternehmen gerade so ein Shift, dass sie für das Rating oder Verfeinern der Modelle nicht mehr nur sozusagen Clickworker nutzen, sondern wirklich Experten. Also die nehmen Mediziner, Medizinerinnen, Physikerinnen, auch Investmentbank-Analysten, die quasi dem Modell so Feedback geben. Dadurch lernt es so durch Reinforcement Learning, nennt man das. Das Modell kriegt dann Feedback von Profis, ob es was richtig oder falsch gemacht hat. Und dadurch wird es wahrscheinlich gerade in dem Bereich besser sein. Und Finanzen ist definitiv ein Bereich, wo die großen KI-Firmen investieren, um es speziell für den Use Case besser zu machen. Das heißt, es wird sicherlich in den nächsten 6 bis 12 Monaten nochmal einen deutlichen Sprung geben da. So viel sozusagen zu meinem eigenen Use Case. Ich lasse das Modell nicht entscheiden, wo ich investiere oder so, sondern ich lasse mich bei der Recherche unterstützen. Dann die andere Frage, diese Trading-Scams. Genau, diese Scam-Industrie, da gibt es ja immer verschiedene Sachen, so Enkeltrick oder so falsche Überweisungen, Computer übernehmen, aber auch Leute in sogenannte entweder echte Trading-Plattformen oder Fake-Trading-Plattformen reinbekommen. Es gibt verschiedene Ansätze. Die eine ist, ich spiele jemandem vor, dass er tatsächlich handelt und sogar gewinnt. Das Pick oder das Schweinchen nennt man das so ein bisschen, also das Opfer überweist mehr und mehr Geld, weil es noch mehr gewinnen will und sogar Gewinne sieht, die werden ihm vorgespielt oder ihr. Die gibt es aber nicht und am Ende, wenn das Geld rausgenommen werden soll, ist es einfach nicht da. Oder man benutzt, bewegt Leute, gewisse Aktien hochzupushen, macht so Pump-and-Dump-Schemes. Ja. Also, dass du pumpst eine Aktie auf und dann steigst du selber aus und lässt die anderen die Verluste tragen. Ja. Also es gibt verschiedene Ansätze, ne? Aber KI ermöglicht jetzt natürlich nochmal einen neuen Anlauf, weil es sozusagen so ein bisschen die falsche Rechtfertigung schafft. Mithilfe von KI könnte doch jetzt wirklich jeder zum Trading-Millionär werden. Und das glauben so Leute, die sowohl vom Trading als auch von KI sagen, eher wenig verstehen, aber gehört haben, die kann jetzt schon super viel und warum soll sie nicht auch das können? Deswegen ist das so ein bisschen ein neuer Ansatz, der jetzt Leute, die vorher skeptisch waren vielleicht, glauben, na damit kann ich es vielleicht schaffen tatsächlich. Ja. Und die werden dann entweder nochmal Daytrader, obwohl sie früher schon gescheitert sind. Beim Daytrading verlieren so zwischen 75% und 90% der Leute ihr Geld. Also es lohnt sich für die allermeisten nicht. Genau, und es ist einfach eine neue Welle, eine neue Rechtfertigung, warum man es jetzt doch nochmal probieren sollte, irgendwo in sein Geld zu überweisen. Und das geht in aller Regel, also ich gehe davon aus, in mehr als 90% der Fällen schlecht.
Und das ist eine ziemlich perfide Masche, die da teilweise gefahren wird. Wenn man mal ein bisschen googelt, ich habe mich ein bisschen reingelesen, dann stößt man viel auf sogenannte Doppelgängerseiten, also beispielsweise große Nachrichtenportale, die dann geklont werden, vermutlich auch mit KI. Ja, also es wird hier KI genutzt, um auch KI-Scam zu betreiben. Und da gibt es dann so Geschichten wie von so einem Student, Florian heißt der, der irgendwie 4,5 Millionen Gewinn gemacht hat in 2023, weil er KI genutzt hat. Und das wirkt auf den ersten Blick sehr redaktionell, ja, sehr, sehr journalistisch. Mhm. Und am Ende gibt's dann so einen kleinen, ach so, und Florian hat uns den Tipp verraten, du musst nur hier in diese Telegram-Gruppe kommen und da wird dir dann erzählen, wie das funktioniert. Und das auf den ersten Blick gar nicht wirklich zu unterscheiden, auch für so Medienexperten wie mich. Wie geht man damit um? Ist das gesunder Menschenverstand einfach, der einen davor schützt, oder?
Was du sagst, ist wichtig. Das wird wirklich immer schwerer zu unterscheiden. Und das betrifft ja, also ich habe in meinem Bekanntenkreis Leute, die darauf reingefallen sind. Das sind Leute, sagen wir, mit sehr guter Bildung, die in der Internetwirtschaft gearbeitet haben. Aber so ein bisschen ist natürlich Gier und ein bisschen, dass man auf das Narrativ reinfällt, dass künstliche Intelligenz das jetzt auch noch kann. Wie geht man damit um? Ja, also prinzipiell muss man gerade jetzt auch im KI-Zeitalter mit sämtlichen finanziellen digitalen Transaktionen noch vorsichtiger sein. Also ich sage, bei meinen Eltern bin ich irgendwie kurz davor zu sagen, macht am besten gar nichts mehr online. Ihr könnt eigentlich nicht unterscheiden, ob das die Seite von, ich sage jetzt mal, Sparkasse oder Sparda-Bank ist oder die unechte. Selbst mir fällt das schwer. Die Scams werden immer, manche sind immer noch so schlecht wie vor 10 Jahren, aber es gibt auch welche, wo ich selber nochmal gucken muss. Das ist die offizielle, also das sieht aus wie die offizielle PayPal-Domain und so weiter und so fort. Diese ganzen Tricks mit Kontoüberprüfung und was weiß ich, was es da alles so gibt. Es wird eigentlich immer schwerer. Ich habe neulich im Podcast mal vorgeschlagen, dass was wir eigentlich bräuchten, wäre ein KI-Assistent, der nicht zu irgendeiner Plattform, zu Facebook, Google, OpenAI oder so gehört, sondern der für uns arbeitet. Das heißt, wo ich weiß, die Incentives sind nicht, Geld zu verdienen oder Werbung zu verkaufen, sondern es ist so eine Art Verbraucherschutzbot, der mir hilft, mit den ganzen Bedrohungen des Internets, die durch KI entstehen, umzugehen. Also der zum Beispiel Massennachrichten für mich filtert, Scam oder LinkedIn Mass Messages, Instagram vorsortiert für mich, die Inbox oder WhatsApp-Gruppen aussortiert. Das bräuchte man eigentlich, weil Menschen ist das eigentlich, also wir haben so eine Ungleichheit der Waffen eigentlich und eine Informationsasymmetrie dazu noch, dass wir nicht verstehen, wie KI funktioniert, KI aber ganz viel Daten über uns hat, die wir oft gar nicht, oder dessen wir uns nicht bewusst sind. Und so eine Waffengleichheit gibt's eigentlich, könnte eigentlich nur funktionieren, wenn es einen Bot gibt, der wirklich einfach nur in unserem Interesse handelt. Und damit darf er eigentlich von keiner Plattform betrieben werden, sondern muss von entweder einer NGO, dem Staat, irgendeinem Verein oder irgendwie jeder kann sich selber das auf Open-Source-Basis bauen. Oder so ein Konstrukt wie die Mozilla Foundation oder Signal, die das, so das wäre vielleicht auch noch akzeptabel.
Wir versuchen ja hier in dem Podcast so ein bisschen die Leute zu bewaffnen, wenn wir in dem Wort bleiben und so ein bisschen Wissen über KI zu vermitteln. Und ich glaube, dass es eine ganze Menge Scammer da draußen gibt, die natürlich mit KI einfach Geld verdienen wollen, ohne, sag ich mal, wirklich einen Mehrwert zu bringen, ja, sondern eigentlich einfach Abzocke betreiben. Das gibt's zuhauf, ja, gerade auch in Schulungsangeboten. Wir hatten das an anderer Stelle des Podcasts auch schon mal deutlicher besprochen. Lass uns mal über KI im Trading generell sprechen, weil es ist ja, also KI ist ja erstmal jetzt keine neue Erfindung. Wir sprechen ja, wenn wir von KI heute sprechen, immer von Gen AI. Ne? Also alles, was irgendwie generierend ist, was Large Language Models angeht und so weiter. Jetzt gibt es ja aber auch algorithmisches Trading. Und das ist ja seit den 70er Jahren eigentlich schon vorhanden. Kannst du einmal erklären, was so algorithmisches Trading bedeutet?
Ja, also ganz oft sprechen Leute von KI-Algorithmen und das ist zum Beispiel Quatsch. Also es gibt keine KI-Algorithmen, sondern Algorithmik und KI sind eigentlich zwei verschiedene Ansätze. Algorithmik, einfach gesagt, ist, ich berechne was mit Formeln und Regeln, Das kann sehr komplex sein, es können tausende von Regeln und Formeln sein, die man nutzt und Datenpunkte, aber es folgt sozusagen einem nachverfolgbaren Algorithmus, also einer nachverfolgbaren Ordnung. Und KI oder Machine Learning ist halt was, was quasi, wo ich aus Daten ein in der Regel neuronales Netzwerk gebaut hat, was dann mehr oder weniger eigen unter Regeln, die ich selber vielleicht gar nicht mehr verstehe, Entscheidungen trifft. Also es hat Muster erkannt in Daten, die ich als Mensch vielleicht gar nicht nachvollziehen kann, aber es trifft darauf Entscheidungen, um diese Muster zu replizieren, wenn man so möchte, statistisch. Also Algorithmik, sehr klar, sehr nachvollziehbar, viele verschiedene Regeln, die Menschen gut, also die explainable sind für den Menschen und nachvollziehbar. KI eher so eine Blackbox, die eventuell bessere Entscheidungen trifft als wir, aber wir können dann irgendwann gar nicht mehr nachvollziehen, warum das so ist. Und im Trading gibt es, wie gesagt, beide Ansätze. Also wie du richtig sagst, seit den 70er Jahren, es gibt so Hedge Funds, Sigma, Point 72, Citadel und so, die wo 200 irgendwie PhDs im Keller sitzen, die schon immer. Goldman Sachs hat übrigens lange Zeit die viertgrößte Cloud der Welt betrieben nach den großen Hyperscalern, wenn ich mich richtig erinnere, zumindest in der westlichen Welt. Dann BlackRock ist dafür bekannt, so einen Supercomputer zu haben fürs Trading. Und natürlich versuchen sie das auch immer, wenn das jetzt wahrscheinlich mehr und mehr mit Machine Learning gemacht haben in den letzten Jahren. Was man dazu verstehen muss, wenn ich gleich weitermachen darf, ist,
bitte,
dieses algorithmische Trading oder maschinell, also auf Machine Learning basierende Trading, das versucht ja Ineffizienzen im Markt zu finden. Man muss in einem perfekten Markt, wenn der effizient ist, dann haben alle die gleichen Informationen und es gibt keine Möglichkeit, irgendwie kurzfristige Gewinne zu machen. Das heißt, deswegen sind diese ETFs, wo ich einfach ganz breit gestreut in den Markt investiere, auch kaum zu schlagen. Spätestens wenn Gebühren für das Produkt hinzukommen, also wenn man da 1-2% im Jahr noch abdrücken muss, dann ist es nicht möglich, über mehr als ein paar Jahre eigentlich diese ETFs zu schlagen. Es gibt ein paar von den Firmen, die ich eben genannt habe, also hauptsächlich Jim Simmons ist der bekannteste, der Medallion Fund, der aber zum Beispiel gar nicht mehr neue Kunden annimmt, weil es nicht genug Ineffizienzen im Markt gibt. Also der hat es geschafft, tatsächlich über Jahre so 30-40% Rendite zu machen, wenn ich mich richtig erinnere, was ein absoluter Outlier ist und theoretisch unmöglich, weil sie Ineffizienzen finden mit wirklich viel Computerleistung und schlauen Menschen und den schlauesten Menschen wahrscheinlich. Die mussten ihren Fonds aber begrenzen oder nicht schließen, aber bei einer gewissen Größe schließen, weil es nicht genug von diesen Ineffizienzen im Markt gibt quasi. Und da sich ja immer mehr Firmen darum streiten, diese Ineffizienzen, also Ineffizienzen heißt einfach Preisunterschiede sozusagen, die für eine kurze Zeit mal existieren. Und darum gibt es eigentlich nicht genug. Deswegen ist der Gesamtmarkt dafür quasi für Fonds, die so gute Rendite machen können, sehr begrenzt. So, und jetzt muss man zwei Dinge verstehen. Wenn du glaubst, du findest jetzt ein Trading-Produkt, was besser, also was dir mehr als 10% Rendite im Jahr ermöglichen kann, dann musst du glauben, dass du als kleiner Anleger oder kleiner Coder oder kleiner Käufer eines Mini-Algorithmus auf irgendeiner Plattform schlauer bist als 200 PhDs, die im Keller, also es sind eigentlich 20 mal 200 PhDs, die im Keller von großen Investmentbanken und diesen Hedgefonds sitzen. Dass du Ineffizienzen findest, die nicht identifizieren konnten mit ihrer Rechenkraft und den besten Leuten der Welt. Das ist zumindest langfristig unmöglich. Du kannst immer mal Glück haben, dass du dreimal hintereinander, so wie du dreimal hintereinander 6 würfeln kannst, ne? Das ist sehr relativ unwahrscheinlich schon, aber es ist möglich. Ja. Es passiert. Jeden Tag passiert das in irgendeinem Spiel, aber es ist unwahrscheinlich. So, das heißt, du kannst auch 3, 4, vielleicht 5 Trades machen, die Gewinn machen nacheinander und dann entsteht dieser Eindruck, ich kann das schaffen, das klappt wirklich. Oder mein Trading-Bot funktioniert. Ja. Aber langfristig funktioniert es in der Regel eben nicht, weil ein Verlust zum Beispiel dann ganz oft dein gesamtes Kapital aufbrauchen kann, wenn du nicht wirklich weißt, wie Trading ist und so weiter. Und selbst wenn man es weiß, ist es eigentlich langfristig nicht möglich, den Markt zu schlagen. Also du musst dir immer bewusst sein, quasi deine Konkurrenten sind komplett übermächtig und dass das Gesamtpotenzial für diesen Markt sehr, sehr beschränkt ist und da viele große Haie schon drin rumschwimmen.
Jetzt ist es so, dass algorithmisches Trading natürlich stark reguliert ist. Ich habe mal recherchiert, Paragraph 80 des Wertpapierhandelsgesetzes. Ich erspare euch jetzt tatsächlich den Wortlaut. Da müsste meine eigene Podcast-Folge losmachen, weil das Ding extrem lang ist. Aber es gibt durchaus Regeln, nach denen solche Wertpapiergeschäfte auch gehandelt werden müssen. das ist wahrscheinlich in den meisten KI-Angeboten, die es da draußen gibt, die man für teilweise günstiges, teilweise teuer Geld kaufen kann auf Plattformen, ist das vermutlich nicht wirklich bedacht worden. Also die werden sich nicht an die Gesetze halten. Das ist vermutlich auch der Grund, weshalb die BaFin davor warnt und sagt, mach das bitte nicht. Jetzt ist so, du hast es angesprochen, deterministisch, also du hast es beschrieben als ja regelbasiertes Trading, was da im Grunde funktioniert. Das ist natürlich etwas, was wir mit Large Language Models nicht haben. Ich habe mal als Beispiel, ich habe jetzt mal die vier Chatbots gefragt, welche Aktien ich eigentlich kaufen sollte. Ja, also einfach nur ohne Kontextwissen mal gefragt und ChatGPT, Perplexity, Claude und Grok habe ich genommen. Und nur eine KI hat tatsächlich Tesla ausgespuckt. Rate welche?
Also ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich bin mir sicher, dass die allermeisten Bots das sofort abbrechen und sagen, sie können darauf nicht antworten, weil es Financial Advice ist. Das ist auch in den USA zum Beispiel relativ stark reguliert, der Bereich Financial Advisory. Und da Grok eher unhinged ist, also sich tendenziell wenig an Regeln hält, ich muss sagen, ich halte Grok trotzdem für einen sehr balancierten Bot. Ich finde den eigentlich gut. Er versucht, viele Themen, wo es sinnvoll ist, von zwei Seiten zu betrachten. Leider auch ein paar, wo es nicht so sinnvoll ist, zwei Seiten zu haben. Aber ich nehme an, dass Grok sich darauf, also nicht nur, weil es Tesla ist, sondern weil es der einzige Bot ist, dem ich zutrauen würde, auf Finanzfragen zu antworten.
Tatsächlich war es ChatGPT. Das hat mich auch überrascht. Und das ist natürlich...
Finde ich sehr überraschend.
Ja, ich auch, total. Und du sagst richtig, alle Bots haben eigentlich am Anfang gesagt, sie geben keine Financial Advice. Also alle haben gesagt, Moment, die Frage kann ich so nicht beantworten, aber ich kann dir gewisse Rückfragen stellen und dann können wir gemeinsam mal schauen, wie du dein Portfolio aufbaust und so weiter und so fort. ChatGPT war dann das einzige Tool, das tatsächlich konkrete Aktien vorgestellt hat, beziehungsweise gezeigt hat, in welche Bereiche man investieren kann. Und da ist auch der Begriff Tesla gefallen. Das fand ich irgendwie eine ganz spannende Sache, weil ich hätte es von Grok eigentlich auch erwartet, muss ich sagen. Aber nein, tatsächlich waren da alle relativ strikt und haben gesagt, nee, das machen wir hier nicht. Natürlich lässt sich das Experiment so nicht 1:1 nachzuvollziehen, weil im Gegensatz zu den deterministischen Sachen, die du angesprochen hattest, ne, also mit dem algorithmischen Trading, ist das hier probabilistisch. Large Language Models können im Grunde nicht eindeutig die Antwort reproduzieren. Das funktioniert einfach aufgrund der Technologie dahinter schon gar nicht. Und von daher kann ich jetzt sagen, gut, wenn ihr das selbst mal ausprobieren wollt, ja, ohne jetzt wirklich einen Mehrwert zu generieren, aber dann könntet ihr unterschiedliche Antworten bekommen. Wie kann man Large Language Models denn generell einsetzen? Lass uns mal ins Produktive kommen. Wir haben jetzt ganz viel über böse Sachen, über Fake-Sachen gesprochen und so. Was können denn Leute da draußen tatsächlich machen mit Large Language Models, um sich zu bilden, um möglicherweise ihre Finanzprodukte zu analysieren und so weiter?
Also was sie zum Beispiel heutzutage schon können, ist so eine Art, wir werden oft von Hörern gefragt, ob wir mal ihr Portfolio anschauen können. Mhm. Das machen wir dann natürlich nicht, weil wir eben keine Financial Advisor sein wollen und auch nicht nur, weil wir nicht haften wollen, sondern weil es uns darum geht, dass Leute das selber machen. Und das kann aber zum Beispiel ein Large Language Model gut. Also wenn ich ihm mein Portfolio mit entsprechenden Positionen schicke, dann wird es hoffentlich fragen, was mein Anlagehorizont ist und mein Anlageziel, wie ein vernünftiger Finanzberater das auch tun würde. Und dann kann es das Portfolio danach analysieren. Also würde ich jetzt mein Portfolio hochladen und sage, ich möchte langfristig eine relativ sichere oder ein gutes Verhältnis zwischen Risiko und Rendite haben, dann würde es mir wahrscheinlich sagen, dafür hast du zu viel Tech-Aktien, du solltest mal ein bisschen diversifizieren, ein bisschen Cash und Gold halten und ein paar Consumer-Goods-Titel oder Energieversorger kaufen und nicht nur Tech-Aktien. So, also diese Analyse und Ad-Hoc-Analyse kann ein Modell, glaube ich, heutzutage schon super. Ich würde dem Ergebnis nicht blind vertrauen, aber davon ausgehen, dass es in aller Regel relativ gut ist und sogar die meisten, also den durchschnittlichen deutschen Bankberater schlägt, würde ich sagen. Also wenn du jetzt zu einer random Sparkasse oder Sparda-Bank oder ich will jetzt irgendeine Geschäftsbank, ne? Targobank, was weiß ich, was da so rumschwirrt. Dann glaube ich, ist die Analyse wahrscheinlich schon besser. Also das Gute ist, zumindest noch hat dieser Chatbot keine Incentives. Beim Bank hättest du außerdem noch das Problem, dass die eventuell dir irgendeinen Fonds mit hohen Gebühren aufquatschen wollen. Das heißt, selbst wenn sie es könnten, haben sie noch Anreize, es falsch zu machen. So, das heißt, Portfolioanalyse, glaube ich, super. Dann der Use Case, den ich vorhin schon beschrieben habe, Unternehmenszahlen zusammenfassen, statt auf lauter Webseiten zu gehen und die Informationen, die sonst nicht so gut verfügbar sind, also was zum Beispiel Analysten sagen, zusammenfassen, auch ganz praktisch. Was man außerdem gut machen könnte, wäre gewisse Veröffentlichungen in sozusagen einfacher Sprache übersetzen oder in Normi-Sprache. Ne? Also die Leute sprechen ja mal sehr verfloskuliert und so. Wir haben neulich mal im Podcast überlegt, ob man nicht so einen Corporate Bullshit Detektor machen soll, der quasi aus Corporate Bullshit eine ehrliche Antwort macht, was wir jetzt davon eigentlich halten sollen. Das kann man sicherlich auch machen. Das heißt, wenn irgendeine Firma eine Ad-Hoc-Nachricht rausgibt, sagen wir mal eine Umsatzwarnung oder so, was bedeutet das jetzt eigentlich für meine Aktie? Ne? Dann könnte das Modell zum Beispiel sagen, das ist jetzt schon, der Kurs der Aktie hat sich schon angepasst, es ist zu spät jetzt zu traden, das heißt aber, dass die Umsatzaussichten sich verändert haben, bla 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 bla. Man kann, wie ich schon gesagt habe, Recherche verkürzen. Also sagen wir mal, irgendeine Aktie, eine Tech-Aktie hat ein Quartal, wo die Rohmarge abnormal schlecht war oder wo das operative Ergebnis negativ war, obwohl die Aktie sonst positiv ist. Dann könnte ich fragen, warum ist dieses eine Quartal, warum, sagen wir mal, sind die General- und Admin-Kosten da so hoch, dass die Aktie Verlust macht? Und dann würde es sagen, da kam es zu einer Sonderabschreibung oder da wurden für den IPO mehr Share-Based Compensation rausgegeben in dem Quartal. Sowas erklären kann das Modell eigentlich auch sehr gut. Also es kann eigentlich so ein kleiner Advisor und Praktikant sein, mit dem man einfach parallel arbeitet. Wie gesagt, ich würde es aber sagen, nicht in den Driving Seat packen, sondern immer als Assistent verstehen.
Assistent heißt, man gibt dem Ganzen auch so ein bisschen Kontextwissen. Ne? Also ich sage mal, KI ist oder Large Language Models sind nur so gut wie das Kontextwissen, was man ihnen gibt. Was für Kontextwissen müsste man so einem Chatbot denn geben, bevor man sagt, analysier doch mal vielleicht diesen Earnings Report oder wie auch immer, diese Kennzahlen. Fällt dir da was ein, was da an Informationen rein sollte?
Ja, also man kann sich einmal festhalten an dem, was auch ein guter Finanzberater machen würde, ne? Dass man einmal klärt und die meisten Tools haben ja so ein Memory über den User, also dass sie das auch langfristig vorhalten, wenn man es entsprechend hat, dass man sagt, was ist mein Anlagehorizont, was ist mein Risiko, meine Risikobereitschaft, was ist meine Renditeerwartung. Also möchte ich in 2 Jahren ein Haus bauen und wenn ich das Geld verzocke, droht mir eine Scheidung? Oder bin ich ein Young Professional, der noch 40 Jahre, also der jetzt schon gut verdient und eigentlich das zum Vermögensaufbau macht und auch viel Zeit hat und selbst wenn er das Geld mal die Hälfte davon verliert, hat er noch genug Zeit oder sie hat genug Zeit, das wieder reinzuholen. So diesen ganzen Kontext, was ist meine persönliche Situation, was sind meine Erwartungen an Aktien, warum investiere ich da überhaupt, das sollte man dem Modell einmal geben und dann, auch das wird bei einer Bank ja typischerweise abgefragt, was sind meine Erfahrungen bisher, also habe ich schon mal mit Aktien gehandelt, habe ich schon mal mit Optionsscheinen oder Derivaten gehandelt, was ist mein finanzielles Wissen? Habe ich Wissen über einzelne Unternehmen und Zeit, das auch zu analysieren mit Hilfe von KI meinetwegen? Oder will ich eigentlich nur an den Märkten irgendwie profitieren und dafür die optimale Strategie einmal verstehen? Das ist, glaube ich, das, was ein Modell wissen muss. Und dann kann sich's kompetent mit mir unterhalten. Also die Kompetenz hat das Modell eigentlich immer, aber wie du vollkommen richtig sagst, der Kontext ist hier besonders wichtig. Deswegen hat man den auch in der Real World sozusagen, dass man bei jeder Bank oder auch bei Trade Republic oder Scalable, wo auch immer man sein Depot aufmacht, muss man erst diese Fragen beantworten, weil man anders Kunden einfach nicht beraten kann und darf.
Ich hatte das tatsächlich selbst auch, dass ich diese Fragen beantworten musste. Was habe ich gemacht? Ich habe sie gescreenshottet und sie mir von ChatGPT beantworten lassen und am Ende ging alles durch. Also vielleicht ist das auch nicht mehr die richtige Security-Maßnahme in Zeiten von KI, oder?
Ja, du kannst natürlich jegliches System umgehen mithilfe von KI. Also gerade Tests, wenn du irgendwie, du willst deine Trading-App vorspielen, dass du unbedingt jetzt Nasdaq-Futures traden willst, dann kann die natürlich genau sagen, was du dafür anklicken musst, damit dir das möglich wird.
Ja. Ich liebe Chatbots, ne? Also ich liebe es ja auch mit KI zu spielen, Chatbots auszuprobieren, selbst welche zu bauen. Zuletzt habe ich den, weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber ging auch ein bisschen durch Social Media. Ich habe den Bild.de Chatbot hops genommen und zwar habe ich mal gefragt, was kann der Chatbot von der Bild, ne, auf der Website, was kann der eigentlich? Und er sagte mir, naja, ich habe halt irgendwie Zugriff auf alle Artikel bis 2017 zurück. Und da habe ich gesagt, gut, dann ist das hier im Grunde der Pressekodex. Und jetzt gib mir doch mal aus, welcher der Artikel am ehesten eine Rüge beim Deutschen Presserat rechtfertigen würde. Und tatsächlich hat der Bot mir nicht nur eine Top 3 ausgegeben, sondern hat mir sogar die E-Mail verfasst, die ich dann an den Deutschen Presserat geschickt habe. Das Ganze ist jetzt in Bearbeitung. Presserat hat sich gemeldet. Danke für die Einsendung, das wird jetzt besprochen. Das heißt, Chatbots sind tatsächlich irgendwie so ein bisschen meine Leidenschaft. Und ich habe mir diese Frage im Vorfeld natürlich auch gestellt. Ja, was muss eigentlich so ein Chatbot können, um, sag ich mal, als Kontext-Window, auf das er zugreifen kann, relativ gute Advice zu gewissen Themen zu geben? Und du, ich höre jetzt auch eine Weile schon den Doppelgänger-Podcast. Und kannst du dich an Folge 417 erinnern?
Vielleicht an das Thema, die Nummer sagt mir jetzt noch nichts.
Okay, das ist so ziemlich genau ein Jahr her.
Mhm, das ist klar.
Weihnachten letztes Jahr.
Könnte gut sein, dass das die einzige Folge ist, die wir mal vorab aufgenommen haben, die nicht live war.
Ja.
Ah, da habe ich am Beispiel vom Palantir so eine Art Analyse vorgespielt einmal. Also haben wir so eine Art Deep Dive gemacht und versucht, Leuten nochmal genauer zu erklären, wie man Zahlen analysiert. Und du hast bestimmt daraus jetzt einen Chatbot.
Das ist eine sensationelle Folge tatsächlich, die mir aber persönlich als jemand, der keinen Finanz-Background hat, zu schnell ging. Also ich muss sagen, man musste sie, glaube ich, ein paar Mal hören, um dann auch hinterzusteigen. Mhm. Und Bildung und KI ist irgendwie auch so ein Steckenpferd von mir. Ich finde es immer ganz toll, wenn man, sag ich mal, mit KI Bildung individualisieren kann, eigene Geschwindigkeiten im Lernprozess auch finden kann. Und wenn du magst, dann geh doch mal auf pipbot.de gerade.
Schöne Überraschung.
Ey, komm, wenn du dir Zeit nimmst hier für so einen Newcomer-Podcast und dann ist auch noch kurz vor Weihnachten und so.
Hervorragend.
Geh mal auf pipbot.de.
Ja, habe ich gemacht. Ja. Sehr lustig.
Und jetzt kannst du mit dir selbst chatten. Quasi.
Also lustig.
Mit dieser Folge. Ja, als kleines Gimmick. Wenn ihr Earnings Reports verstehen wollt, also wenn ihr wirklich Finanzkennzahlen habt, wo ihr keine Ahnung habt, was das bedeutet, wie die funktionieren, dann könnt ihr, sobald Pip das Ganze freigibt, natürlich könnt ihr diesen kleinen experimentellen Chatbot ausprobieren auf pipbot.de. Ich habe mal 1.000 Euro API-Kosten draufgepackt. Also die sind jetzt mit dabei. Die Domain gehört dir, wenn du sie haben magst, für ein Jahr, Pip, als kleines vorträgliches Weihnachtsgeschenk. Was sagst du? Hast du schon getestet? Oh Gott, jetzt der kritische Blick.
Ich bin gerade dabei. Ja, es fühlt sich, ich muss nachher noch so ein bisschen den Flavor checken, aber ich finde es lustig prinzipiell. Und also wir sind immer sehr pro solcher Community-Ideen. Wir haben auch jemanden, der mal Transcriptions für alle Podcasts auf doppelgänger.ai quasi online gestellt hat. Und ja, wir betrachten, alles, was wir machen, ist ja kostenlos und Open Source. Ja. Von daher darf man das nicht geschäftlich immer gern verwenden. Und wenn man es geschäftlich macht, genehmigen wir es wahrscheinlich auch, solange man unsere Brand nicht irgendwie gefährdet dabei. Also sofern du jetzt nicht wirklich Advice gibst oder so. Aber es sieht ganz spannend aus.
Genau, also so ein Transkript liegt da auch
aber zugrunde. Was ist der Kontext? Genau. Ist nur die eine Folge der Kontext?
Ja, oder? Nur die eine Folge ist transkribiert, ist im Grunde dann bereinigt worden, auch durch KI, ist dann gechunkt worden. Ja, es ist ein Rag. Mhm. Wir erklären auf der Website auch kurz, wie das Ganze zustande kommt. Ich arbeite mit einem Entwickler zusammen, der heißt Jan. Das ist mein Jan aus dem Off, den habe ich auch. Ja, und der hat hier im Grunde den Feinschliff gemacht. Ein Systemprompt drauf, der ganz klar sagt, ja, bitte keine Advice geben, antworte höflich, du bist Pipbot, du hilfst bei diesen und jenen Aufgaben. Und er sollte sich ziemlich eng dran halten. Natürlich kann man Chatbots immer hijacken irgendwie, ne? Also man kann sie Prompt-Injection, man kann beispielsweise versuchen, da irgendwie einen Mist erzählen zu lassen. Ich wage zu behaupten, dass ich relativ gut bin in diesen Sicherheitsthemen. Von daher ist das vielleicht eine Challenge. Wer es schafft, Pip hier irgendwie Mist in den Mund zu legen oder dem Pip-Bot, der möge sich melden. Kontaktformular ist, glaube ich, unten auch drauf. Und ansonsten, viel Spaß. Viel Spaß mit dem Bot.
Ja. Ja, ich spiele gleich noch mehr damit rum. Das Einzige, was ich gerade überlege, ist, die Folge war ja vergleichsweise trocken. Also da ist wahrscheinlich nicht so viel Doppelgänger-Flavor drin, weil es wirklich sagen sehr analytisch, also wir haben immer sehr analytische Bestandteile, aber wir haben auch so ein bisschen leichtere. Deswegen komme ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu trocken rüber drin. Aber es soll ja auch ein Finanzbot sein, von daher ist es, glaube ich,
okay. Sonst kann ich den Systemprompt auch nochmal verändern, dass er witziger sein soll. oder ich lade alle Transkripte hoch. Ich wusste nicht, dass Transkripte schon existieren. Ich musste das tatsächlich selbst transkribieren, was natürlich in Zeiten von KI dank Notebook LM ein leichtes ist, ne? Muss man ja auch irgendwie sagen. Aber
ja, ich könnte mir vorstellen, dass es besser wird, wenn man ein paar mehr Folgen reinlädt, aber du bist in dem Fall der Experte.
Ich bin immer offen für alles. Also genau, kann man tatsächlich machen. Das machen wir ja mit unserem Podcast hier auch. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber jede Folge von Kollegin KI steht auch als eigener Chatbot. Dann natürlich ein bisschen klein, in kleinerem Umfang als Custom GPT, einfach in der OpenAI-Umgebung zur Verfügung. Möchtest du vielleicht, wenn wir uns jetzt dem Ende nähern, diesem Chatbot noch irgendwas mitgeben? Irgendeine Aussage, wo du sagst, okay, zum Thema Trading und KI, das sollte der Chatbot im Transkript haben?
Ich würde sagen, dass KI Trading und Börse weniger verändert, als man vielleicht denken würde. Und man nicht zu viel Opportunity darin vermuten sollte. Deswegen verändert sich, glaube ich, Finanzwissen und die richtige Strategie erstmal nicht so stark. Also es ist weiter ein breit gestreutes Portfolio mit sehr, also die Kosten des ETFs sind ein großer Faktor, die wichtig sind. Und jeder, der mehr verspricht, also entweder, dass er mehr Insights hätte, welche Firmen jetzt durch KI besser laufen oder aber mit KI-Trading oder so bessere Renditen verspricht, ist höchstwahrscheinlich unseriös.
Vielen lieben Dank. Also passt weiterhin da draußen auf im Internet, auch wenn es um Trading-Tipps geht. Vor allem, wenn KI im Spiel ist. Vielen Dank für deine Zeit, Pip Klöckner. Schön, dass du da warst.
Danke für den Pip-Bot. Ich habe mich sehr gefreut und für das nette Gespräch.
Sehr gerne. Bis dahin. Ciao.
Ciao, ciao.
Ja, das war also Pip Klöckner. Ich freue mich sehr, dass er da war, dass er sich die Zeit genommen hat. Er war eine große Inspiration für meine Vorträge, meine beruflichen Anfänge in KI und auch für diesen Podcast, muss man am Ende sagen. Wenn ihr euch mehr für geopolitische Zusammenhänge oder dieses wilde Personalkarussell bei den Hyperscalern interessiert, hört gerne in den Doppelgänger Tech Talk rein. Kann man sehr viel mitnehmen. Ich hoffe, ihr konntet auch was aus dieser Folge mitnehmen. Und wenn es erstmal nur ist, dass ihr nicht blind drauf vertraut, wenn irgendjemand sagt, hier mit meiner KI werdet ihr jetzt unfassbar reich. Es gibt eine ganze Menge Menschen, die da gerade Kapital draus schlagen wollen. Am Ende des Tages, und das hat Pip ja schön dargestellt, sind solche Heilsversprechen in der Regel Scam. Niemand wird euch mit seiner Technologie ad hoc ohne Arbeit irgendwie reich machen. Und wir können jetzt natürlich auch mit unserer KI hier nochmal sprechen. Also ihr kennt das Spiel. Aus jeder Folge Kollegin KI wird ein kleiner Chatbot generiert, den ihr über die Shownotes kostenlos erreichen könnt. Der ist im OpenAI-Umfeld. Ihr braucht also einen kostenlosen ChatGPT-Account und dann könnt ihr mit diesem Chatbot über die Folge sprechen, könnt Rückfragen stellen und könnt natürlich auch mit dem reden, so wie ich das gerne in meinem Outro mache. Liebe Kollegin KI, du hast jetzt diesen Podcast hier gehört. Du hast das alles mitgeschnitten. Kannst du mich jetzt unfassbar reich machen?
Ach, so charmant wie du fragst, würde ich dir ja am liebsten einen Sack voll Gold rüberreichen. Aber hey, ich bleib lieber ehrlich, so wie wir Kolleginnen KIs das immer tun. Reich machen kann ich dich nicht, außer natürlich im Sinne von reich an Wissen, an einem Augenzwinkern und an ein paar guten Denkanstößen. Genau darum geht's ja auch in der Folge. Pip hat's schön auf den Punkt gebracht. Die großen Versprechen, dass man mit KI ohne eigene Mühe plötzlich reich wird, sind meistens Märchen. Aber was wir zusammen machen können, ein bisschen schlauer werden, ein bisschen vorsichtiger im Netz und dabei trotzdem den Humor nicht verlieren. Also schnapp dir den kleinen Chatbot aus den Shownotes, quatsch ein bisschen mit mir über die Folge und lass uns einfach gemeinsam ein Stück klüger und gut gelaunt aus der Sache rausgehen. Sehr reich gern. An echtem Wissen, das kriegen wir zusammen definitiv hin.
Okay, habe ich verstanden. Vielen Dank. Reich an Wissen ist ja auch Reichtum und freut mich. Und ja, natürlich in den Shownotes gibt's ja neben diesem Chatbot auch noch den Pip-Bot, der, glaube ich, das teuerste Weihnachtsgeschenk war, was ich je gemacht habe. Aber gut, so ist es. Wenn ihr Earnings Reports verstehen wollt, geht gerne auf pipbot.de. Wenn ihr zu der Folge sprechen wollt, checkt die Shownotes für den Bot zu dieser Folge. Ich bin Max Mutenke. Das war Kollegin KI für diese Woche und ich freue mich auf nächsten Dienstag. Bis dahin. Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.